leicht beheben, wenn du mal weg.
Einfach mal lupen.
Ja, hallo, liebe Luppengemeinde, da sind wir wieder am Start mit einer wieder besonderen Folge und mit einem wieder besonderen Gast, mit dem wir eben gerade gesprochen haben. Das Gespräch ist gerade zu Ende gegangen. Tobi und ich waren wieder hier am Mikro zugegen und wir hatten Pele Wollitz zu Gast, einen, ja, ich würde sagen, Kulttrainer, aktuell bei Energie Cottbus, aber auch schon bei Osnabrück gewesen als Trainer. Übrigens bei Cottbus auch jetzt nicht das erste Mal, es ist sein 10. Trainerjahr, glaube ich.
Aber schon zum 3. Mal ist er dort.
Habe ich von dir während des Gesprächs gelernt, dass es sein 10. Trainerjahr ist, aber mit Unterbrechung. Und das war sehr, sehr interessant, weil, und so habe ich es eigentlich auch erwartet, Tobi, er wirklich ein Typ ist, der einfach auch seine Meinung sagt und das auch frei raus und sich da auch nicht verstellt, oder?
Nee, gar nicht. Ich glaube, das ist so sein Credo, dass er sagt, ich bin total ehrlich, ich bin immer mit jedem auf Augenhöhe. Und das erwartet er, glaube ich, auch von allen anderen. Und manchmal eckt er damit so ein wenig an. Aber ich glaube, gerade so als Trainer innerhalb der Mannschaft funktioniert das total gut. Und so gibt er halt eben auch Interviews, wie er wahrscheinlich in der Kabine spricht. Ich finde das immer sehr beeindruckend.
Ja, du sagst, er gibt so Interviews. Du hast ihn ja selbst auch vor gar nicht allzu langer Zeit interviewt, oder?
Ja, ich habe das mal im letzten Sommer gemacht, als sie wieder aufgestiegen sind in die 3. Liga. Da haben wir über seine Zeit in Cottbus gesprochen, über sein Trainerdasein.
Ich hoffe nicht während der Feierei zum Aufstieg, weil da hat er ja auch gerade im Gespräch erzählt, das ging ordentlich zur Sache.
Oh, hört euch das besser mal an. Nee, das war ein bisschen danach, die Kopfschmerzen waren wieder verschwunden und eigentlich hatten wir darüber gesprochen, Mensch, 3. Liga jetzt nochmal einmal und er hört ja auch zum Saisonende auf als Trainer, irgendwie versuchen den Klassenerhalt zu schaffen und jetzt guck mal auf die Tabelle und die sind kurz davor in die 2. Liga aufzusteigen, also irrer Weg.
Wäre für den Osten natürlich, gerade wenn sie vielleicht noch mit Dynamo Dresden zusammen aufsteigen, wäre das natürlich eine gute Sache. Jetzt mal auch unabhängig von dem Interview, was wir jetzt gemacht haben oder was du mit ihm geführt hast. So Pele Wollitz, man kennt ihn ja schon lange im Fußball, ist irgendwie auch immer ein Begriff. Was hast du so mit ihm so assoziiert?
Das allererste, da muss ich mal wieder über den SV Meppen sprechen.
Also lange nicht.
Eben. Wie er uns mal beim Derby mit dem VfL Osnabrück in der 90. Minute das 3-2 in Knick gehauen hat.
Eieiei.
Direkter Freistoß. Hat er sich unsterblich gemacht für den VfL Osnabrück. Ja. Das hat schon sehr, sehr weh getan. Und dann gab es einige Jahre später, da war er schon Trainer vom VfL Osnabrück, da gab es dieses eine Video. Da spricht er davon.
Das Video?
Da spricht er davon, dass er Gerechtigkeitsfanatiker sei. Und das wurde heimlich mitgefilmt. Er geht da total aus sich raus. Und er ist da eben genau so, wie wir es gerade besprochen haben, total ehrlich, ein bisschen zu laut. Und wird eben heimlich mitgefilmt und ahnt da, glaube ich, nicht so richtig, wie das außen wirken könnte. Ist echt ein bisschen unangenehm, das Video. Ich glaube, ihm selbst mittlerweile auch.
Ja, sagt er ja gerade auch, als wir mit ihm gesprochen haben. Das ist eine Sache, die noch so ein bisschen nachhängt. Ne?
Ja, total. Das merkt man, weil er auch da wieder total ehrlich war, einfach seine Meinung gesagt hat und aber nicht darauf geeicht war, wie könnte das möglicherweise in der Öffentlichkeit wirken. Und ich glaube, das war für ihn schon so ein Knackpunkt in der Karriere, sorgte aber auch dafür, dass er natürlich deutschlandweit bekannt wurde, weil das war so eines der allerersten Handy-Videos, das viral ging.
Ja, kann man sich ja anschauen, wenn man das möchte. Was ich jetzt noch mit ihm so ein bisschen auch verbinde, ist auch das letzte Jahr. Sie haben ja den Aufstieg aus der Regionalliga Nordost geschafft und da hatten sie einen direkten Konkurrenten, der da hieß Greifswalder FC, da war ja der Vater auch ein bisschen mit am Werk und dadurch habe ich das so ein bisschen intensiver auch wahrgenommen, wie sie da den Aufstieg auch geschafft haben. Haben es ja auch lange versucht, die letzten Jahre, dann endlich geschafft und jetzt gibt's wahrscheinlich oder vielleicht den Durchmarsch in Liga 2. Das werden wir sehen. Was wir aber jetzt gemacht haben, wir haben es gesagt, wir haben mit Pele Wollitz gesprochen und wünschen euch viel Spaß. Ja, Peter, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du am Start bist. Wir wollen eigentlich gar nicht zu viel Aktuelles machen, weil wir ja hier seit ein paar Wochen so diese Rubrik Fußballromantik und Tradition eingeführt haben. Das heißt, wir wollen noch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und gar nicht so auf die Aktualität eingehen. Machen es am Anfang aber trotzdem, weil die wichtigste Frage ist ja immer erstmal, wie geht's dir aktuell?
Naja, nach dem Wochenende ein bisschen geht so. Nachdem ich jetzt zum zweiten Mal zweimal in Folge verloren haben, aber dennoch ist alles gut.
Ja, ist ja an einem Montag geht das doch schon wieder, oder? Da guckt man doch schon wieder nach vorne, oder?
Na, du weißt doch bestimmt vom Papa, dass das für Trainer nicht immer ganz so einfach ist. Das braucht einige Tage.
Ja. Trotzdem nehmen wir mal das Positive raus, ihr seid Tabellenzweiter und da muss man ja sagen, das hätte jetzt ja so vor der Saison keiner erwartet. Ich meine, ihr seid aufgestiegen. Ich meine, es gibt natürlich die Beispiele aus den letzten Jahren, ne, die halt komplett durchgestartet sind. Trotzdem kann man das ja nicht erwarten. Ist das immer noch irgendwie so ein Rausch, in dem ihr da gerade seid, oder ist das jetzt schon irgendwie so ein bisschen Alltag geworden, dass ihr da immer noch oben seid?
Also die ersten Spiele der Rückrunde war weiterhin Rausch. Ja. Wenn man die letzten beiden Spiele sieht oder nimmt, ist es ein bisschen Normalität. Ich denke aber, dass es auch normal ist, dass auch manchmal dieses Momentum dann nicht mehr so auf deiner Seite ist. Ansonsten war wirklich vor der Saison oder während der Saison auch immer das klare Ziel Klassenerhalt. Mhm. Das haben wir ja, man sagt, okay, 46 Punkte reichen, haben wir ja eigentlich erreicht. Dennoch, wenn du weißt selber, wenn du in diesem Bereich bist, dann möchtest du natürlich auch mehr. Also da brauchen wir noch nicht drum herum reden. Es ist aber jetzt nicht intern als Ziel ausgegeben, ja, oder besprochen worden. Aber trotzdem, jeder Spieler, jeder Verantwortlicher, jeder Trainer, der in so einer Situation ist, der sagt natürlich auch, okay, vielleicht kann man das i-Tüpfelchen machen, nur Fakt ist auch, diese Liga, die ist so ausgeglichen, die ist so eng. Und da sind wirklich Nuancen entscheidend darüber. Auf der anderen Seite, wenn Energie Cottbus am 26. Spieltag zweimal in Folge verliert und trotzdem noch punktgleich mit dem ersten ist, hat sie nicht so vieles falsch gemacht.
Ja, das glaube ich. Trotzdem weiß man ja, du hast ja selbst gesagt, wie sich so eine Niederlage anfühlt. Ist dann das auch so, dass auch während der Saison einfach die Ansprüche ja steigen? Ich meine, du gehst in jedes Spiel und willst nicht verlieren. Das heißt, es ist ja auch gut, wenn dann eine Enttäuschung da ist, oder? Nach so einem Spiel?
Also unser Anspruch ist so, dass wir auf jeden Fall besser spielen wollen wie letzte Woche in Stuttgart. Mhm. Also wo man wirklich sagt, das ist eine verdiente Niederlage. Das hat wenig damit zu tun, dass du in diesem Spiel erkennst, dass du erfolgreich sein kannst. Am Samstag war es so, dass wir eigentlich ohne Gegentorschuss 2 Gegentore bekommen haben. Jetzt unabhängig davon, dass das erste Abseits war, unabhängig davon, dass das zweite diskussionsfähig ist, ob das ein Elfmeter ist, ob der an der 16-Meter-Linie ist, egal. Mhm. Haben wir genug Chancen gehabt, dieses Spiel zu gewinnen, haben zumindest einigermaßen wieder in unserem Selbstverständnis gespielt, in unserer Überzeugung, dieses Spiel zu gewinnen. Ich sage immer, wenn die Spiele immer so laufen, dann wird sich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du Spiele gewinnst. Das ist eine gute Voraussetzung. Mhm.
Kannst du mir jetzt zur Saison allgemein sagen, habt ihr irgendwas, also würde jetzt sagen auf den ersten Blick nicht, aber habt ihr irgendwas anders gemacht als letzte Saison? Ich meine, das ist klar, ist eine andere Liga, aber hast du irgendwie was verändert im Gegenüber letzte Saison?
Ich hatte ja in der Regionalliga Nordost unter anderem mit deinem Papa einen sehr guten Austausch. Du kannst diese Spiele jetzt hier in der dritten Liga, kannst du besser vorbereiten. Hm. Du weißt ungefähr, was auf dich zukommt. Du weißt ungefähr, wie der Gegner in der Systematik spielt. Das war in der Regionalliga Nordost in vielen, vielen Spielen nicht möglich. Das Ganze drumherum, Plätze, Zuschauer, das Ganze ist jetzt natürlich jetzt viel professioneller. Hm. Und von daher ist es für uns einfacher, unterhalb der Woche oder in der Woche dieses Spiel auf dem nächsten Gegner vorzubereiten. Also du weißt sehr oft, was auf dich zukommt, wissen aber die anderen auch. Es ist Fußball allgemein, denke ich, sehr gläsern geworden. Mhm. Sind manchmal Kleinigkeiten, die dann mal ein bisschen überraschen. Aber da ist ja mittlerweile im Spiel, da werden so viele Anpassungen mittlerweile vorgenommen, dass das aus meiner Sicht in der Komplexität nicht mehr das Problem ist.
Felix hat es ja gerade schon angedeutet, zum Beispiel Elversberg, Preußen Münster, auch das sind Vereine, die so ein wenig den Durchmarsch gewagt haben, wo ihr jetzt auch nah dran seid schon. Woran liegt das, dass das jetzt mehreren Mannschaften scheinbar glückt? Auch ihr habt ja eine Truppe, die jetzt über mehrere Jahre so ein bisschen zusammengewachsen ist, wo einige schon die Erfahrung gemacht haben, in der Relegation zu scheitern, in der Relegation aufzusteigen. Wie ist euer Zusammenhalt und ist das dann, reicht das dann schon, um in der dritten Liga Erfolg zu haben?
Also aus meiner Sicht ist es so, wenn wir jetzt diese Vereine nehmen, Elversberg, Münster und Ulm und jetzt vielleicht ein Stück Energie Cottbus. Wie lange sind die Trainer da im Amt? Sehr lange. Mhm. Kontinuität. Durch diese Kontinuität ist Vertrauen entstanden. Wenn du dieses Vertrauen als Trainer in deinem Club spürst, kannst du unglaublich vertrauensvoll mit Spielern arbeiten, weil sie merken, da gibt's keine Probleme, da kannst du nicht reinstechen. Und das ist in Ulm so, Elversberg, ich weiß nicht, die sind auch, glaube ich, dreimal sehr knapp gescheitert, haben trotzdem an ihren Trainern festgehalten Und in Münster, der Trainer ist, glaube ich, auch dienstältester Trainer bei Preußen Münster. In Ulm, der ist sehr, sehr lange Trainer. Und dann denke ich, dass dieses Vertrauen, durch dieses Vertrauen, durch die Kontinuität, Nachhaltigkeit, vielleicht auch Automatismen auch zum Erfolg geführt hat.
Bisher jetzt auch schon im 10. Trainerjahr, wenn auch mit mehreren Unterbrechungen. Ja. Magst du mal beschreiben, was Cottbus für dich ist? Ich meine, zu Anfang, da wurdest du noch als Wessi-Arschloch beschimpft. Mhm. Ich glaube, das hat sich längst gelegt. Aber was ist Cottbus für dich? Was sind das für Menschen? Und wie gewinnt man da auch vielleicht das Vertrauen der Menschen? Denn scheinbar scheint das ja eine gut zu funktionierende Beziehung zu sein.
Ja gut, wenn man zurückgeht, 2009 war natürlich so, dass für mich war das natürlich dann schon eine große Steigerung. Ich meine, das war gerade ein Bundesliga-Absteiger in der Relegation gegen Nürnberg. Mhm. Und diesbezüglich war natürlich Struktur, Infrastruktur, natürlich alles vorhanden. Und für mich eine weitere Entwicklung, was Trainingsplätze betraf, was Professionalität insgesamt um die Mannschaft herum betraf, war das für mich ein nächster Schritt. Dennoch habe ich natürlich auch dann relativ früh gemerkt, dass natürlich das nicht, da wo ich herkomme, es nicht ganz so einfach war, hier Fuß zu fassen. Aber da ich jemand bin, der auf Menschen zugeht, ich versuche jeden auf Augenhöhe zu begegnen, auf einer Augenhöhe zu besprechen. Und da wurde es einfacher. Dann haben wir so eine Geschichte gehabt. Wir waren ja öfters auch im Derby gegen Union Berlin. Haben sportlich, denke ich, eine andere Duftnote gegeben. Und damit habe ich natürlich auch ein bisschen so, ja, weiß nicht, so einen Namen gehabt, der natürlich auch bereit ist, Umbrüche zu machen, auch bereit ist, sich auch mal dementsprechend durchzusetzen gegen Widerstände. Dennoch bin ich natürlich auch jemand, der dann auch ein Stück konsequent ist. Damals war es dann das dritte Jahr. Dritter Umbruch, viele gute Spieler verkauft, Halbfinale gespielt. Und dann war man mit 7. oder 8. Platz nicht zufrieden. Und ich sag, wenn Energie Cottbus mit 7., 8. Platz in der zweiten Liga auch in der damaligen Zeit nicht zufrieden war oder ist, dann bin ich aus meiner Sicht nicht der richtige Trainer, weil ich sag, das ist für Energie Cottbus mit ihren Möglichkeiten, mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten ist das immer ein Erfolg, aber das habe ich dann nicht so empfunden. Und dann bin ich gegangen. Und dann gab es 2016, 5 Spieltage vor Schluss, eigentlich einen Anruf. Normalerweise hätte ich das nicht gemacht, aber aufgrund, dass ich diese Menschen kannte, die damals in der Verantwortung waren, habe ich das gemacht und sind wir knapp gescheitert und da wollte ich nicht weg. Da wollte ich deswegen nicht weg, weil ich mich schon für diese 5 Spiele auch ein Stück verantwortlich gefühlt habe. Ja, und dann kam diese Geschichte mit Aufstieg, 89 Punkte in der Regionalliga Nordost. Ich glaube, in 34 Spielen hat das bisher noch nie ein Regionalliges geschafft und dann steigst du aber auch ein Jahr später mit 45 Punkten ab. Dann bist du wieder Tabellenführer und trotzdem hast du immer intern irgendwelche Themen. Bin ich wieder gegangen und dann kam nochmal ein Anruf, der war dann für mich wirklich völlig überraschend, dass das nochmal kam. Ja, und aus dieser Geschichte wird das vierte Jahr. Ich glaube, ich mache am Samstag, zumindest hat Magenta mir das am Samstag gesagt, am vergangenen Samstag, das 400. Spiel für Energie Cottbus als Trainer.
Ja, das ist natürlich auch eine Duftmarke, ne? Wenn man von Kontinuität spricht, auch wenn es mit Unterbrechung ist, dann sind 400 schon viel. Jetzt hat man ja Energie Cottbus, ja, Ewigkeiten so mit Ede Geier in Verbindung gesetzt, mit einer Mannschaft, wo teilweise kein einziger Deutscher gespielt hat. Mhm. Ich glaube, Tomislav Pipica, ein sehr bekannter Name. Jetzt haben wir aber auch Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht mehr aus dieser Generation kommen, die, glaube ich, schon, wenn sie Energie Cottbus hören, eher das auch dann mit dir und deinem Gesicht verbinden. Du hast gesagt, du bist spezialisiert oder hast das Gefühl, Umbrüche sind so dein Ding, das kannst du. Wie gehst du sowas an, einem Verein auch eine neue Identität zu geben?
Ich bin auch immer noch für so eine flache Hierarchie, also dass man sagt, okay, die Achse muss so einigermaßen stimmen, wenn die funktioniert, kannst du drumherum einen guten Aufbau machen. Damals zum Beispiel nach dem Abstieg 2016 Marc Stein, der viele Bundesliga-Einsätze hatte, in Rostock
gespielt. Ja, mit dem habe ich noch zusammengespielt, in Rostock sogar. Ja.
Siehst du? Solche Spieler mit seiner Erfahrung, mit der nötigen Ruhe dann auch, aber auch mit dem nötigen Durchsetzungsvermögen, glaube ich schon, dass das aus meiner Sicht wichtig ist. Dann ist immer wichtig, einen Stürmer zu haben, der gesetzt ist, der wie so ein Anker wirkt, zentraler Mittelfeldspieler, 6er, 8er, die wirklich Fußball spielen können. Also das heißt ja auch Fußball spielen, die dann auch unter Druck bereit sind, sowas in Verantwortung zu übernehmen, habe ich eigentlich bis dato da immer eigentlich auch relativ gut gelegen. Und dann suche ich so kreative Außenbahnspieler, die sehr gerne 1 gegen 1 spielen, die bereit sind, dreimal hängen zu bleiben und trotzdem nochmal 1 gegen 1 zu spielen. Ich glaube, das ist wichtig, dass du diesen Spielern dieses Vertrauen nicht nur gibst, sondern auch vermittelst. Und das merken die ja dann, wenn es mal nicht so läuft und du trotzdem an sie festhältst, trotzdem von ihnen überzeugt bist und trotzdem, dass sie in ihrer Art weiterhin Fußball spielen sollten.
Werbung. Liebe Leute, ich habe euch ja schon oft erzählt, dass ich viel unterwegs bin und ich versuche natürlich auch die Unterwegszeit sinnvoll zu nutzen, ein bisschen Arbeit zu erledigen, ja. Ich bin nicht nur irgendwie vor TV-Kameras oder sonst was. Arbeiten heißt natürlich auch so ein bisschen Rechnung schreiben, vor allem aber auch Rechnung überweisen, die anfallen. Da ist natürlich Online-Banking wichtig. Das sollte natürlich aber auch sicher, mit sicheren Verbindungen sein. Und da, ob es Hotel oder Bahn oder Flughafen ist, da gibt es, wie wir alle wissen, offene WLAN-Netzwerke. Und die sind nicht immer sicher. Aber sobald ich mein NordVPN einschalte, ist es sicher. Und das gibt mir ein sehr gutes Gefühl. Denn wenn ich mein NordVPN einschalte, dann wird meine Verbindung verschlüsselt und ist somit niegelnagelfest und sicher. So kann ich und so könnt ihr eure Online-Aktivitäten vor eurem Internetanbieter oder auch vor Hackern schützen. Und ich glaube, das ist ja ein ganz großes Thema, was allen mit NordVPN Sicherheit vermitteln sollte. Dazu kannst du mit dem Bedrohungsschutz Dateien während des Downloads auf Viren überprüfen und Werbung sowie bösartige Links blockieren und erhältst dann auch Warnungen vom Dark Web Monitor, wenn deine Anmeldedaten bei Hackern entdeckt werden. Also fühlt euch sicher, wenn das NordVPN eingeschaltet ist. Und natürlich mein Lieblingsthema Sport und Unterhaltung. Auf das wollen wir alle nicht verzichten, egal wo wir unterwegs sind, auch im Ausland. Ich habe es gesagt, virtueller Standort mit NordVPN kann überall hingesetzt werden und schon kannst du deine Sendung aus deiner Heimat schauen. Also ganz einfach den virtuellen Standort ändern, um auf Apps und Webseiten in anderen Ländern zuzugreifen. So kannst du deinen Lieblingsstream schauen, Inhalte aus deinem Heimatland, ich habe es gesagt, egal wo du auf der Welt gerade bist. Ja, und ganz wichtig natürlich auch zu wissen, dass das NordVPN eines der schnellsten VPNs ist und dass ein NordVPN-Konto bis zu 10 Geräte schützt und alle wichtigen Plattformen unterstützt, wie Windows, Android, iOS, macOS, Linux und auch Android TV. Und wer wären wir, wenn wir nicht noch ein kleines Extra dazu hätten über den Link nordvpn.com/luppen und mit dem Code Luppen erhält man jetzt einen exklusiven Mega-Rabatt und 4 Bonusmonate extra kostenfrei auf den 2-Jahres-Plan dazu. Ist völlig risikofrei mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Da seid ihr also komplett auf der sicheren Seite, wie natürlich auch bei der Cybersicherheit und Privatsphäre. Also alles sicher mit NordVPN. Den Link dazu und alle weiteren Infos natürlich wie gewohnt in den Shownotes.
Werbung Ende. Jetzt habe ich mal geschaut bei Wikipedia, da heißt es bei dir in deinem Eintrag über deinen Trainerstil, seinen Spielern lässt er nach eigenen Angaben viel Freiraum, er fordere im Gegenzug jedoch ein ordentliches Benehmen. Was genau bedeutet das und wie funktioniert das?
Freiheit auf dem Platz, ich glaube, dass es gibt immer gewisse Grundregeln. Ich glaube, das hat jeder und die brauchst du auch auf dem Platz. Aber wenn du immer das Gefühl hast, du musst alles nach Schema F machen und du kriegst, ich glaube nicht, dass man alles vorgeben kann. Ich glaube nicht, dass man auch jeden Spieler alles vorgeben sollte. Es gibt diese Freigeister und die sollen dann auch dementsprechend spielen. Ich gehe mal davon aus, oder zumindest in meiner Interpretation des Wirts oder auch andere, das sind Freigeister. Wenn du die in Schema steckst, glaube ich nicht, dass sie ihre ganze individuelle Qualität auf den Platz bringen. Aber Ordnung, zum Beispiel in der Kabine, warum kann man die nicht haben? Also da fängt für mich eigentlich so ein Vertrauen zu seinen Mitarbeitern an. Wenn ich, es geht Stutzen, wir haben eine Waschfrau. Warum muss die Stutzen für die Spieler umdrehen? Warum? Warum kann der Spieler das nicht? Das sind so Kleinigkeiten, wo ich sage halt einfach, die kann man auch mitbringen. Ich glaube auch nicht, dass das was mit Oldschool zu tun hat oder mit alte Generation. Ich glaube schon, dass ich der neuen Generation sehr wohlgehaben bin und ich auch mag, auch so in ihrer Art, wie sie damit umgehen. Aber in der Kabine finde ich schon, dass eine gewisse Ordnung sein sollte. Aber auf dem Platz, nehmen die Freiheit, nehmen die Überzeugung, habt den Mut, ja, das zu machen.
Jetzt hast du von Spielern, vom Verein, Mitarbeitern gesprochen. Wie ist es im Umfeld mit den Fans? Wie hast du da eine Verbindung zu? Ist es ja auch wichtig? Ich meine, die hat man ja automatisch, wenn man jetzt schon so lange Zeit immer wieder da ist. Ich meine, der Ossi an sich, ich bin ja selbst einer, ist ja auch ein besonderer Schlagmensch teilweise. Wie ist da die Verbindung oder wie hast du da die Verbindung überhaupt aufgebaut?
Leider ist manchmal das Glas dann halb leer, ja, statt halb leer. Diese Einstellung wegzubekommen ist nicht ganz so einfach. Was ich überhaupt nicht mag, ist Anonymität. Das ist für mich das Schrecklichste mit. Es gibt natürlich darüber Schicksale, die sind natürlich viel schrecklicher wie jetzt Krieg oder was heute dann wieder passiert ist in Mannheim. Also, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber Anonymität über Menschen, sie zu vernichten mit irgendwelchen Kommentaren, was anzuregen, um Menschen fertig zu machen, das ist für mich nach wie vor eine Verbreitung, die aus meiner Sicht verboten ist, verboten werden sollte. Wer sich zeigt, namentlich, hin und her, habe ich kein Problem damit. Aber das andere, das ist für mich, ich gehe sogar so weit, dass viele Vereine danach handeln. Sie haben Leute, die in sozialen Netzwerken unterwegs sind und danach handeln. Und deswegen sind viele Vereine mit ihren Möglichkeiten nicht da, wo sie aus meiner Sicht mit ihren Möglichkeiten hingehören oder hinkommen könnten. Aber weil es immer Unruhe ist, permanent Diskussion, permanent Zweifel, ist egal, ob der Trainer groß, wenn du an deinem Trainer zweifelst oder am Spieler zweifelst, das macht sich auf das Gesamtbild des ganzen Vereins aus. Diese ganze Überzeugung wirst du nicht, die wirst du nie sehen, die wirst du auch nie mehr kriegen. Und deswegen gibt es so viel Veränderungen. Warum funktioniert der eine Spieler da und warum funktioniert der andere Spieler nicht da? Dann gibt es ja so viele Beispiele, dass gewisse Vereine, sowohl in der dritten Liga, guck mal, Arminia Bielefeld, die gewinnen gegen Hannover, dann gewinnen die gegen Union Berlin, dann gewinnen die gegen Freiburg und gewinnen gegen Werder Bremen. Aber trotzdem haben sie permanent Themen. Hm. Sie haben immer Themen, die für eine Mannschaft unruhig wirken, für ein Trainerteam unruhig wirken. Und von daher ist das für mich, das ist für mich das Schlimmste eigentlich im Fußball oder allgemein in der Gesellschaft, in meinem Finden.
Jetzt hast du gesagt, du bist nicht oldschool, aber trotzdem kennst du ja auch noch eine andere Zeit im Fußball. Würdest du sagen, dass das so die schlimmste Veränderung ist, zu der Zeit, wo es bei dir auch begonnen hat vielleicht?
Also ich sag, dass das früher viel freier war. Du hast so viel mehr Freiheiten gehabt, du hast das viel mehr genossen. Ich glaube, dass du deine Unbekümmertheit viel länger ausleben konntest, dass du die viel länger transportieren konntest. Heutzutage geht das viel zu früh los und in alles wird was hineininterpretiert, in alles wird was gesucht, in allen wird irgendwelche Spekulation, aber immer auf Kosten des Menschen. Und das finde ich sehr problematisch. Ich gehe sogar so weit, dass dadurch viele, viele Menschen sehr, sehr krank werden. Und das ist für mich ein Werdegang, der ist nicht gut und wird wahrscheinlich noch schlimmer. Und deswegen scheitern so viele Spieler, so viele gute Verantwortliche, die wirklich, wirklich inhaltlich sehr, sehr gut sind, dennoch überhaupt nicht diese Chance bekommen, inhaltlich da sich zu zeigen.
Was man auf jeden Fall ja bestätigen kann, dass du deine Art beibehalten hast, vor allem auch deine emotionale Art am Spielfeldrand. Und du auch jemand bist, der klare Aussagen tätigt, der sich auch von seinem Weg nicht abbringen lässt. Und ich würde es jetzt mal so einschätzen, auch lieber der Typ bist, lieber 50% lieben mich und 50% hassen mich, als wenn mich alle ganz okay finden. Das wird sich auch nicht mehr ändern, oder?
Felix, das ist auch so ein Thema. Wir wollen Offenheit, wir wollen Ehrlichkeit. In dem Moment, wo du ehrlich bist und offen bist und vielleicht auch mal deine Gefühle freien Lauf lässt, dann bist du in eine Schublade gesteckt, die den Menschen überhaupt nicht gerecht wird. Weil nur aus dieser Situation heraus Verurteilung zu machen, sehr problematisch. Ich habe das mehrmals am eigenen Leib gelebt, aber ich habe gesagt, eins bleibe ich mir treu. Ich bleibe ehrlich und jeder kann auch erkennen, wenn ich mal nach einem Spiel enttäuscht bin, traurig bin. Ja. Aber was ich immer versucht habe, ich habe mich immer schützend vor meine Mannschaft oder vor meinen Spielern gestellt, weil ich selber weiß, wenn du als Spieler öffentlich für irgendwas verantwortlich gemacht wirst, dann ist eine Kabine schlecht zu begleiten.
Ja. Hast du trotzdem manchmal so, wenn du dann auch Bilder von dir gesehen hast, so gedacht, oh krass, was der Fußball so aus mir macht?
Habe ich ja auch schon öfters gesagt. Also meine Emotionalität hat mir auch manchmal im Weg gestanden. Ja. Also wenn du deine Emotionalität immer richtig gut handeln kannst, wenn du die immer gut steuern kannst, dann ist ja was Besonderes. Genauso wie eine positive Sensibilität, wenn du dieses Feeling hast, okay, wie kann ich jetzt mit dem Spieler oder mit dem Spieler, also man sagt mit allen Spielern gleich, ich sag ja, mit allen Spielern gleich individuell umzugehen, hat mir das auch öfters geschadet, aber trotzdem kannst du dann dadurch nicht Menschen so abverurteilen. weil er seine Emotionen mal gerade falsch. Also dann, ich weiß noch, Anfangszeit, Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund oder Mainz, wie der seine Emotionalität manchmal gut rübergebracht hat und dann auch manchmal vielleicht auch weniger gut, aber trotzdem immer wurde der Mensch positiv im Vordergrund gestellt. Was auch richtig ist.
Gab es für dich trotzdem Situationen, die du jetzt so im Nachgang vielleicht bereust? Also ich meine, bist ja irgendwo als Trainer mal angefangen und hattest vielleicht auch Momente, wo du dachtest, ah, da habe ich draus gelernt. So funktioniert es irgendwie nicht als Trainer.
Ja gut, das denke ich, das hat ja jeder, ja. Unabhängig von Emotionalität oder jeder macht, verändert was. Also ich glaube schon, dass ich nach Niederlagen viel ruhiger bin, auch im Wirken auf eine Mannschaft, dass ich da manchmal schon auch in der Kabine, auch speziell noch einen Tag nach dem Spiel in Auswertung oder Videoanalysen schon manchmal drüber war. Zwar nie ins Persönliche gehen, immer auf Spielsituation. Ich glaube, dass man das besser steuern sollte auch und besser steuern kann. Da sage ich sogar, besser steuern muss. Ich bin ja nicht so ein Muss-Typ, sondern ich möchte das, ich will das gerne verändern. Ich muss das nicht verändern, weil es ja was für mich auch vielleicht was Persönliches ist. Habe ich da schon viele Veränderungen vorgenommen. Also ich gucke mehr weg jetzt, um Spielern nicht zu schaden. Selbst wenn ich sehe, versuche ich das zu vergessen.
Also ich meine, du warst nie mein Trainer, aber ich habe ja zum Beispiel auch mit Nils Peter zusammengespielt und der hatte ja auch einige Trainer. Jupp Heynckes und so weiter, Christian Streich, und der hat immer gesagt, bei Pele war am geilsten. So, das war immer so, er wusste, okay, es kann auch mal knallen, aber er wusste, es war immer ehrlich, es war immer...
100%, also das auf jeden Fall, trotzdem ist Ehrlichkeit, sage ich nicht immer, ich sage das jetzt mal in meinen Worten, nicht immer das Klügste. Das ist so, obwohl es eigentlich besser als Ehrlichkeit nicht geht, aber das ist nicht immer das Klügste. Ja.
Wenn du das jetzt schon so sagst, ich meine, du wurdest schon echt oft darauf angesprochen, aber das verbindet man eben mit dir, dieses Video, was jetzt wirklich in die Jahre gekommen ist vom Gerechtigkeitsfanatiker, wo du total ehrlich warst, wo du total authentisch warst. Trotzdem, bereust du das jetzt so im Nachhinein oder wie blickst du da drauf?
Nee, weil im Nachhinein hat sich alles bestätigt, dass es so ist. Und trotzdem bin ich derjenige gewesen, der dafür höchstwahrscheinlich auch eine Karriere verloren hat, also eine Karriere auf einem höheren Niveau, auf einem höheren Level, weil für Vereine ist das unseriös, für Vereine ist das nicht vertrauensvoll, obwohl der Club das mit mir gemacht hat und das war sehr emotional nach dem Spiel in Bielefeld.
Du warst damals Trainer in Osnabrück, muss man vielleicht kurz dazu sagen.
Osnabrück hat mich zurückgeholt, erst einmal 2004, die sind abgestiegen aus der zweiten Liga, ich weiß nicht, mit 28 Punkten Rückstand, hatten vorher Frank Pagelsdorf mit großen Erwartungen, Hoffnungen. Das hat nicht funktioniert, ist manchmal so. Und dann haben die mich geholt, das war mein erster Trainerwechsel, also ich war vom KFC Uerdingen, es war aber sehr beschaulich und Osnabrück ist natürlich Emotion, Leidenschaft, das Stadion. Und dann durfte ich eine neue Mannschaft aufbauen und wir sind dann im ersten Jahr 2004 fast aufgestiegen. Auf jeden Fall ist daraus 5 Jahre geworden. Und in dem 5. Jahr sind wir in der Relegation abgestiegen durch Wettbetrug. Ist ja dann auch später rausgekommen, dass einige Spieler das ein oder andere Spiel leider verkauft haben. Dann bin ich ja nach Ost-Cottbus und dann bin ich zurück. So, und der Verein war wieder mit dem Rücken an der Wand. Dann haben wir, ich habe sie im Winter übernommen, haben eine ordentliche Rückrunde gespielt. Für meine Verhältnisse Osnabrück sage ich sogar bescheiden. Und dann sind wir aber im Sommer haben wir angegriffen und wir waren lange Zeit Erster, Zweiter, sind aber dann noch in der Relegation und vor dem letzten Spiel habe ich aber gesagt, ich höre im Sommer auf, weil ich habe permanent E-Mails gekriegt, das ist falsch, das ist falsch. Also ich wurde permanent aus dem eigenen Club manipuliert und ich mag alles, aber manipuliert zu werden, das ist schwierig. Ja, und dann ist das zu diesem Video gekommen, beziehungsweise zu dieser Aussprache am Trainingsgelände und mir hat einer ein Video drunter gehalten oder ein Handy und hat das dann gepostet und da bin ich dann, habe meine Meinung gesagt, die sich hinterher bestätigt hat. Daraufhin hat der Verein mich freigestellt. Wollte mich erst fristlos kündigen und dann ist es zu einer Freistellung gekommen und damit sage ich aber, ist glaube ich in der Karriere dann das schwieriger geworden.
Ja, trotzdem hast du dein Gesicht bewahrt. Kommen wir mal noch ein Stück weiter zurück, ist jetzt schon ein bisschen her, aber du wirst dich sicher noch daran erinnern, an deine Spielerzeit. Ich meine, da hast du ja auch bei ordentlichen Vereinen gespielt, Schalke, Osnabrück, Hertha, Lautern und auch Uerdingen. Wo war es am schönsten?
Ja, das erste Jahr, habe ich glaube ich vorhin gesagt, in Schalke 04, dieses Unbekümmerte zu sein. mit Spielern wie Toni Schumacher, übrigens mein Zimmerkollege gewesen, Olaf Thon, boah, das war natürlich Top-Spieler, Toni Schumacher, das ist eine Legende, Olaf Thon, Schalke 04, was für ein Verein, vor allen Dingen noch leider verstorben und dann noch so mit Alzheimer, Rudi Assauer, war eigentlich derjenige, der mich geholt hat. Ja, das war die für mich unbekümmert, frei zu sein, übers Ziel hinaus zu schießen. Das war, du hast ja keinen Kopf gemacht, du hast keine Birne gemacht. Und dennoch, nach einem Jahr dann ein Angebot bekommen zu haben von Bayer Leverkusen, die hatten gerade Rinus Michels verpflichtet, 1988 mit holländischer Nationalmannschaft Europameister. Das ist natürlich auch eine Anerkennung. Dennoch war das für mich, der Zeitpunkt war noch zu früh. Ich konnte dieses Unbekümmerte nicht mehr sein, was ich auch ein Stück brauche, vielleicht auch sogar heute noch. Das konnte ich nicht sein. Dennoch sage ich Schalke, Kaiserslautern, Abstieg, trotzdem DFB-Pokalsieger, mit VfL Wolfsburg im Pokalfinale gestanden, als Kapitän, mit dem 1. FC Köln aufgestiegen, von der 2. in der 1. Liga. Also es gibt einige Highlights.
Also könntest du jetzt auch gar nicht deine die schönste Erinnerung nennen? Wir sind dann schon ein paar, oder?
Ja, es sind viele. Natürlich, wenn du 96 Pokalsieger wirst mit Kaiserslautern und du darfst mal wirklich den Pokal hochheben und dann damals auch leider auch verstorben. Andi Brehme, Kapitän, mit ihm zusammenspielen zu dürfen. Ich habe, also Bernd Schuster war mein Trainer. Der war auch außergewöhnlich, wenn der mal Kreis mitgespielt hat. Weißt du, wenn 6 gegen 2, 5 gegen 2. Und da bist du nie am Ball gekommen. Und bei Andi Brehme, der war links wie rechts. Was war jetzt besser? War links besser, war rechts besser. Aber seine Menschlichkeit, seine Bodenständigkeit, das ist außergewöhnlich. Das sind natürlich Momente, die möchte man dann auch nicht missen.
Werbung. Ja, dass viel Wasser trinken gut und gesund ist, das muss ich euch nicht erzählen, das wissen alle. Und trotzdem tun sich viele schwer, das umzusetzen. Das war bei mir auch lange Zeit der Fall, bis ich auf R abgetroffen bin. Und nicht nur ich, sondern die ganze Familie. Wir trinken jetzt einfach viel mehr Wasser. Und wir, und das sind nicht nur die Familie, das sind R ab und ich, sind uns sicher, gesund bleiben und gesund sein muss nicht kompliziert sein. Es kann so simpel sein, dass es auch beinahe absurd erscheint. Ne? Health is so simple, it's stupid. Ja, ihr habt richtig gehört. Was man ja eigentlich auch weiß, dass man mit der richtigen Hydration eigentlich immer wach ist und energiegeladen und sich gut fühlt. Im Gegensatz zu den ein oder anderen Kopfschmerzen, die man hat, wenn man nicht genug getrunken hat. Das wissen wir alle. Und ich möchte, auch wenn das jetzt so ein bisschen verpflichtend klingt, aber eine klinische Studie hat sehr viel gezeigt, was ich aus persönlicher Erfahrung auch bestätigen kann. Nämlich, dass man mit AirUp seine Wasseraufnahme verdoppelt. Das kann ich hier mit bestätigen und auch für mehrere Personen aus meinem Umfeld. Dazu unterstützt mehr und genügend Wasser die geistige Leistungsfähigkeit. Ja, und dazu ist bewiesen, dass 2 von 3 Nutzern, die AirUp mit Geschmack verwenden, von einer positiven Wirkung auf ihre kognitive Leistung berichten. Ja, das heißt, ich bin quasi 1/3 von 2/3. Also so viel zur positiven Wirkung der kognitiven Leistungsfähigkeit. Was ich aber nochmal sagen möchte, die aromatisierten Pots, wo immer noch Virgin Mojito mein Favorite ist, führen zu höherer Zufriedenheit und mehr Wasseraufnahme. Das ist ganz klar so. Und das ändert sich wahrscheinlich auch nicht mehr, weil es jetzt schon bei mir über Monate geht. Und das ist ein klarer Hinweis darauf, dass Geschmack zu besserer Hydration anregen kann. Und wer es noch nicht weiß, was AirUp überhaupt ist, das ist eine wiederbefüllbare Trinkflasche, wo du ganz normal Wasser reinfüllst und einen Pott draufsteckst, aromatisiert. Es gibt ganz viele verschiedene Geschmacksrichtungen, da ist für jeden was dabei. Es gibt sowas wie Lemonade, Orangeade, Cola, Cherry Cola und ganz, ganz viele mehr. Da wird jeder was finden. Ja, und wenn man dadurch das Wasser trinkt, dann schmeckt es einfach anders. Es hat Geschmack und trotzdem trinkst du nur Wasser. Also, stay hydrated.
Werbung Ende. Wir machen ja gerade Spezialfolgen zur Fußballromantik. Wo spürst du Romantik? Kannst du überhaupt mit dem Begriff im Fußball was anfangen?
Tja, das ist eigentlich eine sehr gute Frage und schwierig für mich zu beantworten. Also Romantik, ja, ich weiß nicht, also heutzutage über Romantik zu reden, und im jetzigen Fußball, das ist keine Romantik mehr. Das ist ja schon Schinderei. Also, was die Spieler, Felix, sein Bruder, nicht nur, dass er Weltklasse war, Weltklasse-Club, aber alle 3 Tage das abzurufen, auf diesem Level, boah, das hat ja nichts mit Romantik mehr zu tun. Ich denke schon, dass früher schon alleine die ganzen Stadien, ja, wie die aussahen, dass das schon was mit Romantik zu tun hatte. Heute ist alles modern, heute ist alles organisiert, alles strukturiert, alle Plätze müssen überdacht sein. Das gab's ja früher alles nicht. Also früher bist du auch noch mit einem Regenschirm ins Stadion reingekommen. Ich glaube, heutzutage ist es schwierig, mit einem Regenschirm in irgendein Stadion zu kommen.
Wenn es mit der Regenschirm war, ne?
Und wenn es mit dem Regenschirm war, ja.
Aber fühlst du so ein Stück weit Romantik, wenn du, ich weiß nicht, auf dem Kreisligaplatz bist, das, wo viele vielleicht irgendwie noch Romantik verspüren? Bist du da überhaupt manchmal unterwegs? Oder Momente, wo du in der Kabine bist, wo noch die Erde auf dem Boden liegt? So, das sind ja so Sachen, womit Menschen irgendwie Fußballromantik verbinden. Wo gibt's für dich noch Orte, wo du das Gefühl hast, ja, da packt's mich?
Also da komme ich nicht mehr hin. Also zeitlich auch nicht. Das ist jetzt auch für mich, wenn wir jetzt im Landespokal spielen, das ist dann auch keine Romantik mehr, weil da stehst du so unter Stress, dass du diese nächste Runde erreichst, weil dein Club dir sagt, wir brauchen diesen Landespokalsieg, um nächstes Jahr in der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal dabei zu sein, um Gelder zu generieren. Dann hat das nichts mehr mit Romantik für mich zu tun.
Und trotzdem, als ihr zum Beispiel aufgestiegen seid, konntest du dich da so richtig lösen, konntest du feiern und...
Das haben wir gemacht, in der Tat. Das könnte man als Romantik und würde man auch sagen, okay, die haben das so ausgenutzt, was in der heutigen Zeit vielleicht schwierig ist, das so zu machen. Also ich war von der ersten Sekunde Sonntag aus Berlin bis Mittwochnacht in Käfig, ist eine sehr gute Location in Cottbus, war ich dabei.
Notiere ich mir
aber
schon mal.
Das war so kräftezehrend, dass ich einige Wochen gebraucht habe, um mich davon zu erholen.
Ja, aber dann war es auch richtig, dann so sollte es dann auch sein.
Die Frage ist ja, wie sah die Mannschaft aus, nachdem sie aus der Sommerpause kam?
Wir haben ja noch den Samstag da drauf das Landespokalfinale gehabt gegen Babelsberg, ist für Cottbus Derby. Wirtschaftlich wichtig und wir haben nur diesen Freitag, also 5 Tage nach dem Spiel, Abschlusstraining gemacht. Und ich habe den Präsidenten angerufen und habe gesagt, er sollte bitte nicht davon ausgehen, dass das morgen erfolgreich über die Bühne geht. Und dann haben die aber trotzdem einen rausgehauen, weil die natürlich gar keinen Druck mehr hatten. Diese ganze Saison nach dem Scheitern der Relegation, dann hast du Druck. Ja. So, und jetzt gehst du endlich mal befreit in so ein Spiel rein. Und da siehst du, was eine Mannschaft spielerisch, läuferisch in ihrer Art bringen kann, wenn sie das Gefühl hat, ich bin frei.
Stark. Und der Präsident war auch glücklich.
Der war sehr glücklich. Vor allen Dingen haben wir den Samstag danach nochmal schön gemacht.
so soll das sein. Ja, sehr gut. Trotzdem kommen wir auch nochmal jetzt Richtung Saison. Ja, ist ja fast schon Richtung Saisonende, wo wir jetzt kommen. Heiße Phase sowieso. Es ist ein besonderes Jahr, was ihr spielt jetzt schon. Trotzdem haben wir am Anfang auch gesagt, hat man immer Lust auf mehr. Das Stichwort auf mehr, vielleicht auch für dich. Ich weiß, die Frage hast du jetzt auch schon wieder 1000-mal gehört und 1000-mal beantwortet. Aber du hast ja gesagt, das ist dein letztes Jahr als Trainer oder deine letzte Saison. Steht das noch? Und wenn ja, warum überhaupt, wenn das doch so schön läuft?
Ja gut, dann müssen wir ein bisschen zurückgehen. Letztes Jahr vor dem wichtigen Spiel beim BFC Dynamo. Der Gewinner hat große Chancen aufzusteigen. Da haben wir 2-0 gewonnen und haben vorher in der Woche uns zusammengesetzt, okay, wie können wir die Strukturen im Club verbessern? Wie können wir professioneller werden? Ich habe ja beides in Union, beziehungsweise mit dem Präsident, Trainerstaff. Also alle Verpflichtungen sind hier eigentlich immer intern gemeinsam getroffen worden. Trotzdem ist es natürlich in meiner Verantwortung. Und dann haben wir gesagt, okay, ich werde jetzt in diesem Jahr 60. Vielleicht wäre es mit 60 ein guter Zeitpunkt aufzuhören. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich vielleicht sportlicher Leiter werde und auch ein bisschen mehr mich um den Nachwuchs kümmern könnte, würde, um vielleicht da mehr rauszuholen? Ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt, Verwaltungsrat, Präsidium, Präsident. Dann sind wir zu dieser Entscheidung gekommen. Und einen Tag später haben wir 2-0 gewonnen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir treffen hier gemeinsame, kluge Entscheidungen. Und haben aber auch gesagt, das ist dann nächstes Jahr meine letzte Saison. Jetzt kommt natürlich so, jetzt steigst du auf und sagst, okay, Klassenerhalt ist das große Ziel. Wenn wir das schaffen, dann haben wir einiges erreicht. Jetzt läuft das so gut. Und jetzt ist wirklich die Frage, was ist das Beste für den Club? Bleiben wir bei unserem Wort? Das ist niedergeschrieben, das ist gesagt worden, ist öffentlich hinterlegt worden. Bleiben wir dabei oder sagen wir, okay, ist es in der jetzigen Situation überhaupt möglich, einen Nachfolger so frei einzuarbeiten, dass er wirklich seine eigenen Entscheidungen treffen kann, dass er sich nicht immer so fühlt, ich muss hier irgendwas kopieren, ich muss jetzt irgendwas nacheifern, weil der Vorgänger Aufstieg geschafft hat, 400, weiß nicht, dann 15 Spiele für Energie Cottbus als Trainer begleiten durfte und ist die Last für den Nachfolger dann in dem Moment zu groß oder kann man sagen, okay, wir bereiten das vielleicht noch ein Stück besser vor im Sinne des Clubs? Das ist jetzt eine Frage, also wenn wir intern reden, ob hier mit Staff, mit einem Trainerkollegen, mit einem Athletiktrainer, Torwarttrainer, mit allen, die so ein bisschen in der Verantwortung im Club sind und die mir eher eng vertraut sind, die sagen, und auch die Spieler, das kommt auch nochmal hinzu, die sagen, Trainer muss auf jeden Fall weitermachen. Auf jeden Fall weitermachen. So, und jetzt gilt es, irgendwann diese Entscheidung zu treffen.
Aber ich glaube ja trotzdem am Ende, egal wie die Entscheidung ausfällt oder wann die Entscheidung kommt, dass du nicht mehr Trainer bist, die Fußstapfen werden eh groß sein. Ich glaube, der Nachfolger wird eh da auch zu tun haben, sage ich mal, in diese Fußstapfen zu treten. Jetzt aber nochmal rein persönlich, dein Gefühl nochmal zwei, also natürlich abhängig davon, Aufstieg ist schon noch ein Stück hartes Arbeit, das überhaupt jetzt zu schaffen. Nochmal Zweitliga-Luft als Trainer zu schnuppern, wäre doch trotzdem was, oder?
Ja, Felix, ich denke, das weißt du besser. Ja. Und wenn du gerade jetzt, wer da in der zweiten Liga spielt, also die Mannschaften, da weißt du, nach dem gestrigen Wochenende oder letzten Wochenende, da ist ja alles möglich. Es kann ja sein, dass Magdeburg Erster, Zweiter Elversberg und Dritter Paderborn oder Kaiserslautern. Und nächstes Jahr würdest du spielen können, 1. FC Köln, HSV, Schalke 04, Hertha BSC.
Na, warten wir mal ab.
Und Hertha wird noch eng. Ja, ist ja so. Und da weißt du noch nicht, wer kommt noch runter. Aktuell Bochum, Heidenheim, Kiel. Ich hoffe nicht Union Berlin. Ja. Ist ja nach gestern auch schwierig. Und das ist natürlich, das ist ja was Besonderes. Da machen wir uns ja nichts vor. Also wenn du dann das nochmal als Trainer und dann vielleicht auch mit der Erfahrung, vielleicht auch mit der Gelassenheit mittlerweile und mit der Ruhe, mit der Überzeugung, das nochmal begleiten zu dürfen. Also würde ich ja jetzt was Falsches sagen, dass das nicht Außergewöhnliches wäre. Und dann vielleicht zu sagen, okay, danach beendet man seine Trainerkarriere. Weil eins sage ich auch, ich habe, auch wenn ich das immer jetzt in Union gemacht habe, trotzdem war ich ja mehr Trainer oder bin mehr Trainer oder ich bin eigentlich nur Trainer. Mache es nur in Union, weil es auch für den Verein zu diesem Zeitpunkt auch das Beste vielleicht war. Ich habe noch nie bewiesen, dass ich als sportlicher Leiter, Sportdirektor oder wie auch immer man diese Position nennen mag, dass ich das kann. Also das sollte man auch können. Also ich finde, dass viele Trainer manchmal zu Unrecht beurlaubt werden, zu Unrecht zeitig freigestellt werden. Und dann gilt es ja für mich als sportlicher Leiter, also wenn man das macht, dann sollte man mir auch zu 100% die Verantwortung geben. Dann gilt es ja für mich auch zu hinterlegen, machst du das eigentlich auch richtig? Was du vielleicht selber von dir gefordert hast oder mit dir gefordert hast, dass man in Ruhe arbeiten lässt, dass du deine eigene Entscheidung und diesen Trainer zu finden und ihn davon zu überzeugen, dass er hier so arbeiten kann, das wird ja schon eine Aufgabe. Ja.
Wie ist das eigentlich rein rechtlich? Kann aktuell nur der Sportdirektor Wollitz den Trainer Wollitz rauswerfen oder?
Also zumindest ist beides im Vertrag verankert. Ja. Es ist auch verankert für die neue Saison.
Ja, ist die Erfahrung, ne? Man lernt dazu.
Ich glaube, dass wir in dieser sportlichen Situation so sind, liegt ausschließlich an Vertrauen in unseren Staff. Also dass sie uns so vertrauen, der Club uns so vertraut. Vom ersten Tag an, nach meiner Rückkehr 21 bis heute, zu 100%iges Vertrauen. Und nicht nur gespielt, du spürst das ja, also sowieso, wenn du länger im Geschäft bist. Ich sag ja, diese Sensibilität, gerade was Fußballer haben, Athen, die ist außergewöhnlich. Das wissen wir wertzuschätzen, weiß ich wertzuschätzen, weiß aber auch die Mannschaft wertzuschätzen, dass wir so mit der Mannschaft so arbeiten dürfen. Und von daher bin ich mal gespannt selber jetzt, wie wir das gemeinsam entscheiden. Ja.
Jetzt hast du gesagt, als sportlicher Leiter, Sportdirektor hast du es noch nicht bewiesen, also als Einzeljob, dass du das kannst. Kannst du denn ohne Fußball überhaupt?
Mm-mm. Ich will auch gar nicht ohne Fußball. Ich fühle mich da wohl und vor allen Dingen, ich fühle mich da auch sicher. Ich fühle mich da sicher und das, auch diese Entwicklung des Fußballs insgesamt, so das Fußballspiel an sich, diese Entwicklung, die ist total spannend. Drumherum bin ich nicht so ganz der Freund von, dass man den Spielern so die Freiheiten wegnimmt, dass man alles kontrolliert. Ich weiß, es gibt dieses Sprichwort, ne, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Mhm. Aber so ein bisschen diese Freiheit der Spieler, dass das alles durchleuchtet wird, finde ich ein bisschen traurig. Ansonsten dieses Spiel an sich, im Spiel auch diese Anpassung oder diese Art des Fußballs zu spielen, das finde ich schon sehr spannend und sehr interessant.
Finde ich total interessant, dass du gerade ja auch häufig diese negativen Sachen gerade angesprochen hast, also sei es Druck, dass du eben nicht diese Romantik verspürst, weil andere Dinge im Vordergrund sind, all die Entwicklungen in den sozialen Medien und trotzdem sagst, ohne Fußball kannst du nicht, weil dass das trotzdem funktioniert, finde ich total interessant.
Ich fühle mich im Fußball sicher. Ich fühle mich, wer mich richtig kennt, und intern, da kann ich so sein, wie ich bin. Mhm. Ich brauche nicht überlegen, okay, wie formuliere ich jetzt diesen Satz? Wie reagiere ich jetzt hier? Da gibt es zu 100% Vertrauen. Und ich gehe so weit, wenn ich vertraut werde, glaube ich, hole ich immer aus Mannschaften mehr raus, als vielleicht möglich ist. Schon alleine mit meinem, dass ich kommunikativ bin, sehr vertrauensvoll. Ich denke, dass ich sehr empathisch bin. Dass ich viel freier bin, nur wenn du an der Linie stehst und dieses Spiel, diese Anspannung und mit dem Wissen, was aus dem Sieg, Sieg ist Normalität und eine Niederlage ist, da geht sofort runter und drüber, da geht sofort los. Wo können wir reinstechen? Wo können wir was finden? Wo können wir wirklich in meinem Empfinden Menschen fertig machen? Ich weiß nicht, Timmy Thiele. Der ist jetzt 34, der hat schon gespielt, Kaiserslautern, Borussia Dortmund 2.
Werder Bremen 2, habe ich auch mit ihm zusammen gespielt.
Werder Bremen 2, du kennst ja auch den Weg noch. Werder Bremen 2 auf Platz 11, um dann da oben ins Stadion anzukommen. Was du für eine Eigenmotivation da brauchtest, um da oben hinzukommen. Da reicht ja nicht nur Talent, dass du talentiert warst, ja klar, aber trotzdem. So, auf jeden Fall, wir haben den verpflichtet, Stürmer. Der wird die ersten vier, fünf Spiele, ist ein bisschen langatmiger Spieler, trotzdem schnell, taktisch unfassbar gut, für uns ein richtiges Mehrwert, wird aber immer nur daran gemessen, der trifft nicht. Und seine Frau sitzt mit den Kindern auf der Tribüne und der wird rauf und runter beleidigt. Ah, da bin ich der stärkste Partner, glaube, da gehe ich öffentlich, da gehe ich über alles, um meinen Spieler menschlich zu verteidigen. Ich glaube, man sollte unterscheiden zwischen den Mensch und den Spieler. Man kann den Spieler kritisieren, aber den Menschen vernichten zu wollen, das ist für mich drüber. Ja,
definitiv. Und ich denke, das sollten sich einige hinter die Ohren schreiben. Und ich denke, das ist auch ein sehr guter Abschlusssatz. Pele, vielen Dank für deine Zeit. Das war sehr, sehr interessant. Und ich wünsche mir quasi selbst, dadurch, dass ich ja als RTL-Experte, nächstes Jahr haben wir ja die zweite Liga, das Topspiel, das Recht, Samstagabend. Und ich würde mich doch freuen, wenn ich da an der Seitenlinie analysiere und ein Spiel vom Energie Cottbus analysiere und wir uns da vielleicht mal begegnen. Das würde mich sehr freuen. Dafür wünschen wir dir viel Erfolg.
Auf jeden Fall.
Das war sehr interessant. Vielen Dank für deine Zeit.
Erstmal danke für die Einladung, für diesen Podcast. War mein erster Podcast,
sehr gut,
den ich gemacht habe. Und das mit RTL, das ist jetzt eine Motivation. Also wir werden uns hier sehen samstags.
Ja.
Und anschließend bist du herzlich zum Essen.
Aber da freue ich mich sehr drauf. Und im Stark. Käfig. Ich habe mir gemerkt, Käfig.
Ja, Käfig.
Einen Tag lang. Käfig habe ich mir aufgeschrieben.
Also bis dann.
Vielen Dank. Ciao, ciao.
Vielen Dank. Danke. Ciao, ciao.
Einfach mal lupen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.